entschlossen die Grundsätze der Religion befolgte und sich strenge Gelübde und schwere Tapasya auferlegte. Sein Name ist mit vielen geschichtlichen Ereignissen verknüpft. Der große Mystiker konnte, wie Shiva, sowohl leicht zufriedengestellt als auch leicht verärgert werden. Wenn er zufrieden war, konnte er dem Diener viel Gutes tun. Doch wenn er unzufrieden war, konnte er das größte Unheil heraufbeschwören. Königin Kunti pflegte in ihrer Jugend im Hause ihres Vaters, den großen Brahmanas, alle Arten von Diensten zu erweisen. Und Durva Shamuni, dem ihr schöner Empfang gefiel, segnete sie mit der Kraft, jeden beliebigen Halbgott zu sich rufen zu können. Es wird allgemein anerkannt, dass er eine vollständige Inkarnation Shivas war und daher sowohl leicht zufriedengestellt als auch schnell verärgert werden konnte. Er war ein großer, geweihter Shiva und auf dessen Anweisung hin wurde er Priester bei König Shvetaketu, der ein 100-jähriges Opfer durchführte. Manchmal besuchte Durvasamuni die Parlamentsversammlung im himmlischen Königreich Indras. Durch seine ungeheuren mystischen Kräfte konnte er durch den Weltraum reisen und es heißt, dass er einmal eine weite Strecke durch das All, ja sogar bis hinauf zu den Vaikuntha-Planeten, die jenseits des magischen Weltraumes liegen, hinter sich ließ. Diese ungeheuren Entfernungen legte er während seines Streites mit Maharaj Ambarish, einem großen Gottgeweihten und Weltherrscher, in nur einem Jahr zurück. Er hatte etwa 10.000 Schüler. Und immer wenn er den großen Kshatriya-Königin einen Besuch abstattete und bei ihnen als Gast aufgenommen wurde, begleiteten ihn seine zahlreichen Anhänger. Einmal besuchte er das Haus Duryodhanas, des feindlichen Vetters von Maharaj Yudhishthira. Duryodhana war so klug, den Brahmana Durvasa mit allen Mitteln zufriedenzustellen, worauf der große Rishi ihm eine Segnung erteilen wollte. Duryodhana kannte seine mystischen Kräfte und er wusste auch, dass der mystische Brahmana, wenn er verärgert war, großes Unheil anrichten konnte. Somit ersann er einen Plan, um den Zorn des Brahmana auf seine feindlichen Vetter, die Pandavas, zu lenken. Als der Rishi Duryodhana eine Segnung erteilen wollte, wünschte sich dieser Durvasa Muni, möge das Haus Maharaj Yudhishthiras, des Ältesten und Führenden unter seinen Vettern, besuchen. Er erbat sich auch, dass Durvasa Muni erst dann zu Yudhishthira gehen solle, wenn dieser sein Mahl mit seiner Königin Draupadi beendet hatte. Duryodhana wusste, dass es Yudhishthira unmöglich sein würde, so viele Brahmana-Gäste zu bewerten, nachdem Draupadi gespeist hatte. Und so würde der Rishi zornig sein und sein Vetter Maharaj Yudhishthira Unannehmlichkeiten bereiten. Das war der Plan Duryodhanas. Durvasa Muni stimmte diesem Vorschlag zu und ging, wie es Duryodhanas Absicht entsprach, zu dem in der Verbannung lebenden König, nachdem dieser und Draupadi ihr Mahl beendet hatten. Als er an Maharaj Yudhishthiras Tür kam, wurde er sogleich gebührend empfangen. Und der König bat ihn, doch erst seine religiösen Mittagsriten im Schloss zu beenden. Danach sollte das Mahl bereit sein. Durvasa Muni ging also mit seinen Schülern zum Fluss, um ein Bad zu nehmen. Währenddessen war Maharaj Yudhishthira wegen der Gäste in großer Aufregung. Denn solange Draupadi ihr Mahl noch nicht zu sich genommen hatte, konnte jede noch so große Anzahl von Gästen bewertet werden. Doch der Rishi war entsprechend dem Plan Duryodhanas zu ihm gekommen, nachdem Draupadi ihr Mahl bereits beendet hatte. Es war nämlich so, Draupadi hatte vom Sonnengott zum Zeitpunkt ihrer Verbannung einen sehr interessanten Kochtopf gekriegt. Du wirst übersetzen für den Gast? Verstehst du Deutsch?
Nein,
ich Ungarisch? Oh. Egen Wohlschanat. Das ist... Janosch, ja! Janosch ist in der Küche. Muss er in der Küche sein? Wahrscheinlich, oder? Was willst du mal gucken? Du kannst ihm ja sagen, dass wir versuchen, einen Übersetzer zu organisieren. Ich fange aber schon mal an und wenn er kommt, dann dirigiere doch den Janosch an das Ohr von dem Gast. Ja. Die Sache war so, dieser Kochtopf, den Drupadi bekam, war ein wahres Tischlein deck dich. Er kochte unbegrenzte Massen von Prasadam. Man brauchte ihm nur den Auftrag zu geben, Apfelchutney, Simply Wonderful. Er kochte und kochte immer mehr und immer mehr, hörte aber in dem Augenblick auf zu kochen, wo Drupadi gegessen hatte und satt war. So, Duryodhana wusste davon, und er wusste, dass Yudhishthira in jedem Fall den mystischen Yogi zufriedenstellen konnte mit seinen 10.000 Anhängern, bis oder so lange Drupadi noch nichts gegessen hatte, aber absichtlich schickte der heimtückische Reskel Durvasa zu einem Zeitpunkt nach Drupadi, wo sie schon fertig gegessen hatte. Da kam nichts mehr raus aus dem Topf. Wenn die Gottgeweihten in Not geraten, bietet sich ihnen eine Gelegenheit, sich mit wacher Aufmerksamkeit an den Herrn zu erinnern. Drupadi dachte daher in dieser gefährlichen Lage an Sri Krishna, und der alldurchdringende Herr erkannte sogleich die Gefahr, in der seine Geweihten schwebten. Er erschien daher vor Drupadi und bat sie, ihm eine beliebige vorrätige Speise zu geben. Als Drupadi die Bitte des Herrn hörte, wurde sie sehr traurig, denn der höchste Herr bat um etwas zu essen, und es war ihr zu dem Zeitpunkt nicht möglich, etwas zu beschaffen. Sie erklärte dem Herrn, dass der geheimnisvolle Teller, den sie vom Sonnengott bekommen hatte, jede Menge von Speisen bereitstellen könne, wenn sie selbst noch nicht gegessen habe. Doch eben an jedem Tag habe sie ihr Mahl bereits beendet, und daher seien sie alle in großer Gefahr. Als Drupadi ihre Not schilderte, brach sie in Tränen aus, weil sie nur eine Frau in solch einer Lage, wie es nur eine Frau in solch einer Lage tun konnte. Der Herr indes bat Drupadi, die Kochtöpfe herbeizubringen, denn er wollte sehen, ob noch ein kleiner Speiserest übrig war. Und als Drupadi dies tat, fand der Herr ein Stück Gemüse, das am Topf klebte. Der Herr nahm es sogleich und aß es. Dann bat er Drupadi, ihre Gäste, die Gesellschaft Durvasas herbeizurufen. Bhima wurde geschickt, um sie vom Fluss zu hören. Er sprach zu ihnen, worauf wartet ihr, meine Herren? Kommt, euer Mahl steht bereit. Doch weil Sri Krishna einen kleinen Speiserest genommen hatte, fühlten sich die Brahmanas gesättigt, während sie noch im Wasser standen beim Baden. Sie dachten, Maharaj Yudhishthira müsse viele wunderbare Gerichte für sie zubereitet haben und werde enttäuscht sein, wenn sie nicht hungrig waren und nichts essen konnten. Und so sei es besser, nicht zum Palast zu gehen. Sie beschlossen daher, den Ort zu verlassen. Diese Begebenheit beweist, dass der Herr der größte Mystiker ist, weshalb er auch als Yogeshwara bekannt ist. Eine andere Anweisung besagt, dass jeder Haushälter dem Herrn Speise opfern muss. Und das Ergebnis wird sein, dass jeder, sogar eine Gesellschaft von 10.000 Gästen, zufrieden ist, weil der Herr zufriedengestellt ist. Das ist der Weg des hingebungsvollen Dienstes. Wir sehen hier in diesem Text eines von diesen, sagen wir mal, völlig spirituellen Unterweisungen, die in den Schriften stehen. Wenn man Krishna zufriedenstellt, wird jeder zufriedengestellt. Wie das geschieht, mag auf vielerlei Art und Weise möglich sein. Hier wird ein Beispiel gegeben, in dem Yogeshwara Aas, der Herr des Universums, wurden alle Gäste, die da waren, automatisch zufriedengestellt. Das ist das Beispiel, und Prabhupada sagt, deswegen sollen die Haushälter immer Krishna Speise geben, immer etwas opfern, und dann wird auch eine Gesellschaft von 10.000 Gästen mit ihm zufrieden sein, weil der Herr zufriedengestellt ist. Das ist der Weg des hingebungsvollen Dienstes. Hast du gehört, Gauravali? 10.000 Gäste. So, Namaram Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutales Madhavakti Vedanta Swamiliti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Niyavaseza Sanyavadi Vaskatyati Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastava Yogananda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, das brauchst du nicht zu übersetzen, Chaitanya, das ist ein Füllwort, ist nicht nötig. Wir sehen also hier eines der Geheimnisse des hingebungsvollen Dienstes: Krishna muss zufriedengestellt werden. Nun, für den Gottgeweihten, der dazu sich aufmacht, Krishna zufriedenzustellen, ist es sicher, dass er geprüft wird von der illusionierenden oder der verwirrenden Energie des Herrn. So viele Wünsche werden wie Gespenster in einer dunklen Nacht auf ihn kommen und ihn versuchen abzubringen von seinem Vorhaben, alleine Krishna zum Ziel seiner Bemühung zu machen. Lasst uns heute ein wenig analysieren, wie die illusionierende Energie den Gottgeweihten verwehrt und auch wie sie überwinden werden kann. Zunächst einmal, Maya oder die verwehrende Energie kann nur diejenigen in ihren Bann ziehen, die materielle Wünsche haben. Jemand, der keine materiellen Wünsche hat, sondern nur den Wunsch hat, Krishna zufriedenzustellen, kann nicht verwehrt werden von Maya. In der Sankhya-Philosophie lernen wir, dass es 24 materielle Elemente gibt, die bedingte Seele in der materiellen Welt umgeben. Diese 24 Elemente bilden nicht nur die Umwelt, wie die Flüsse, die Berge, die Stadtlandschaften, in denen die bedingte Seele ist. Diese 24 Elemente bauen auch seinen physischen Körper auf und umgeben die spirituelle Seele. Wenn sie in der materiellen Welt ist, befindet sie sich praktisch in der Welt, die aus 24 Elementen gemacht ist und die verschiedene Einflüsse auf die bedingte Seele ausüben. Wir haben alle einen Sinnesapparat, und dieser Sinnesapparat wird beeinflusst von bestimmten Sinnesobjekten. Zum Beispiel, wenn jetzt Krishna Mayi gleich in das Muschelhorn blasen wird, was sie wahrscheinlich tut, oder noch eine andere Pujari heute Morgen, dann werden wir durch diesen Klang sofort auf den Altar gucken und schauen, wer da bläst. Oder wenn wir beim Frühstück sitzen, und es gibt heute Erdbeerkuchen, habe ich schon gesehen, dann werden wir sofort, wenn wir den Erdbeerkuchen essen, begeistert werden. Nicht? Oder wenn jetzt die Tür aufgeht und plötzlich geht irgendein besonders gekleideter Gast, kommt herein. So wie wir das sehen, werden unsere Sinne beeinflusst werden. So, die Sinne sind ständig mit den Sinnesobjekten auf irgendeine Weise verbunden und bekommen Impulse, die im Geiste aufgesammelt werden. Wenn jetzt der Geist voll mit Mathe und Wünschen ist, dann gibt es eine Anziehung an diese Sinnesobjekte. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat hier einmal etwas sehr Interessantes gesagt. Arthur, in Burma gibt es ein Nationalgericht, das daraus besteht, dass man alle Katzen, Hunde und Heuschrecken, die auf der Straße gestorben sind, in ein Fass hineinfasst, hineinwerft, was dann anfängt zu modern und einen hochpikanten Saft dann gibt, der benutzt werden kann bei allen möglichen Gerichten. Es passt zu allen Sachen gut dazu. Wenn immer die Leute von der Straße ein neues Tier in dieses Fass reintun, wird der Deckel für den Bruchteil einer Sekunde aufgemacht und ein anziehender Geruch entströmt ihm, der die ganzen Burmanesen vor Ekstase also aufrecht gehen lässt, und sie denken an ihre Lieblingsgerichte. Wird ein zivilisierter Mensch einfach mit Brechreiz über dem Treppengelände liegt. Die Sache ist, für diejenigen, die die Sinne haben, tut dieser Sinneseindruck, nämlich der Geruch dieser Soße, eine unglaubliche Anziehung ausüben. Für andere, die die Sinne nicht dazu haben, die geben alles von sich, was sie im Augenblick haben. Die surrendern freiwillig ihre Speise. Seht, es ist nur eine mentale Angelegenheit. Die einen finden es toll, weil sie die Sinnesorgane haben, und die anderen finden es verwerflich, weil sie andere Sinnesorgane haben. So, alle diese körperlichen Anziehungen, die es in der materiellen Welt sind im Grunde genommen nichts anderes, nämlich relative Agitierung. Jemand findet es total fantastisch, einen anderen Körper, der mit Fettgewebe an den richtigen Stellen ausgerüstet ist, anzustarren, und ein anderer denkt, Mensch, das ist doch Kot und Urin und Eiter, was du da betrachtest. Wie kannst du nur? Ikidigit, was hast du für schmutzige Fantasien in dieser Angelegenheit? So, Anziehung und Ablehnung entstehen also in der bedingten Seele. Entweder hat sie materielle Wünsche oder sie hat keine materiellen Wünsche. Die körperliche Auffassung, wo man sich identifiziert mit den Sinnesorganen, die man hat, bildet somit die Grundlage für Anziehung und Ablehnung. Das Ahankara ist oft an der Wurzel zu haben. Jemand, der frei von diesem Ahankara ist, hat keine spezifischen Anziehungen bzw. Ablehnungen mehr, sondern er ist auf der Ebene der Seele nicht mehr angezogen und auch nicht abgestoßen von Maya. Aber jemand, der im falschen Ego ist, ist laufend angezogen und laufend abgestoßen zu irgendwelchen Aspekten von Maya. Nun, deswegen, weil es eine mentale Angelegenheit ist, diese Anziehung und Ablehnung, ist es zunächst einmal wichtig für jeden, der den Pfad des Yogas beschreitet, den Geist zu kontrollieren. Erst jemand, der den Geist kontrollierend hat, kann frei von materiellen Wünschen werden. Aber jemand, der es versäumt, dies zu tun, wird ständig materiellen Wünschen ausgeliefert sein, wenn die Sinne mit den Sinnesobjekten in Kontakt kommen. Ständig. Er wird immer agitiert sein, immer beunruhigt sein, sich niemals sozusagen aufraffen können, den spirituellen Weg des Krishna-Bewusstseins zu gehen. Nun, man macht an dieser Stelle Fragen, was ist denn so verkehrt an materiellen Sinngenuss? Was ist so verkehrt daran? Das Verkehrte ist, dass man nicht genießen kann. Nur das. Also und noch einige andere Sachen. Es bringt schlechtes Karma. Aber man kann überhaupt nicht genießen. Denn die Sinne werden sehr schnell gesättigt. Das geht sehr, sehr schnell. Die Wünsche jedoch bleiben weiter erhalten. Und so wird man frustriert. Durch materielles Leben. Wir selber wollen unbegrenzte Freude, permanentes Glück in Vereinigung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aber unsere Sinne, wenn wir den Sinnen nachgehen, wenn wir immer frustriert werden, denn sie können uns nicht das geben, was wir uns eigentlich erhoffen. Deswegen, so heißt es, folgt der Anziehung, die man findet an materielle Dinge, immer die Frustration. Das können alle Jungvermählten sagen. Zuerst räumen sie total begeistert ihrer Frau die Unordnung in der Küche nach und geben sich völlig hin. Und dann nach ein paar Jahren ist ihnen das Thema so, sind sie so enttäuscht mit dieser Arrangierung, dass sie einfach nur noch mit frustriertem Gesicht und vielen Kindern herumlaufen. So, das ist die Art und Weise, wie Maya die bedingte Seele fesselt. Solange man sich nicht ganz genau bewusst ist über das spirituelle Ziel seines Lebens, bleibt Sex die stärkste Anziehungskraft als materielle Leben. Ja, wenn man sexuelle Wünsche kontrolliert hat, dann hat man ungefähr 50% des materiellen Einflusses überwunden. Da man Maya zu 50% überwunden, stell dich das mal vor, nur durch diese eine Tat. Das ist jetzt nicht so, dass das nur aus dem Brahmachari-Turm kommt, diese Information, sondern das wird selber von Krishna gesagt. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang erklären, was Krishna zu dem Thema sagt, und ihr werdet staunen. Krishna gibt in einem Vers des Bhagavatams Mayas gewaltige Anziehungskraft preis. Er gibt uns einen klaren Hinweis, wie wir Maya durchschauen können. Er sagt, versuch einmal die Macht, die große Macht meiner Mayas zu verstehen. In der Form einer Frau kann sie durch die bloße Bewegung der Augenbraue selbst die größten Weltbeherrscher in ihre Gewalt kriegen. So powerful ist Maya. Sie braucht nur eine Frau zu benutzen, zu blinkern. Und dann ist sofort der größte Beherrscher, der gerät in die Horizontale hinein und ist geliefert. Dann wird er geheiratet und muss ein ganzes Leben arbeiten. Stellt euch das nur mal vor. Nur mit dem Blinkern der Auge. So. Krishna, es wird im Bhagavatam auch dann andersherum gesagt. Für eine Frau nun ist der Mann das Arrangement der äußeren Energie. Für ihren Tod ist es das Arrangement. Dieser starke Mann kann durch sein ist genauso wie das süße Singen eines Jägers, der Tod einer Hirschkuh wird. Es gibt es manchmal Troubadeure, die singen dann jubilierend durch die verschiedenen Räumlichkeiten hindurch. Und dann wird die Frau angezogen wie eine Hirschkuh, die zu dem süßen Gesang des Jägers angezogen wird und gleich mal näher kommt und sich das aus der Nähe anschaut, ob es überhaupt in Frage kommt. Und dann schießt der Jäger seinen Pfeil ab, zack, und es sitzt so tief. So, dieser Sextrieb kann reguliert werden in der Heirat, sodass man Kinder kriegt, die im Krishna-Bewusstsein aufgezogen werden, wie Bhima und Sita und solche Transzendentalisten. Nun, ich möchte euch jedoch kurz darauf hinweisen, wie Maya funktioniert. Heute ist die Enthüllungslecture dran. Zunächst einmal, Maya kann eine bedingte Seele beeinflussen, wenn diese anfängt, über die Sinnesobjekte nachzudenken. In der Gita heißt es, dass man zunächst einmal die Objekte der Sinne kontempliert und danach dann entwickelt man Anziehung. Solche, die Fortschritte machen wollen im spirituellen Leben, kontemplieren deswegen niemals die Objekte der Sinne. Das machen sie nicht. Lord Chaitanya sagt sogar, er will nicht einmal auf eine Holzpuppe einer Frau schauen. Sehr vorsichtig. Ganz zu schweigen von Reklame, Frauenreklame. Es gibt gerade etwas vom HB, Lockvogel heißt es. Mit vielfach Zahnpasta gibt es auch vielfache nackte Frauen zu betrachten. Bei der Zahnpasta-Reklame oder Filme. Juck mich, Liebling und ähnliche Filme. Ich weiß nicht, ob es den schon gibt, aber so. Nun, wie kann man es vermeiden, die Objekte der Sinne anzuschauen? Das geht letztendlich nur, wenn man vertieft ist im Krishna-Bewusstsein. Jemand, der nicht vertieft ist im Krishna-Bewusstsein, wird nichts daran finden, wenn seine Sinne mit den Sinnesobjekten in Kontakt kommen. Nun, viele Leute in der materiellen Welt wissen wohl, was wir bisher gesagt haben, ist richtig, aber es ist trotzdem vielfach sehr schwierig. Zum Beispiel, viele bedingte Seelen lernen immer erst durch die Erfahrung hindurch. Der Haushälter Ashram ist so ein typischer Ashram, wo man durch die Erfahrung hindurch lernt. Unsere Haushälter sind sehr oft erleuchtete Seelen, die mit großer Verwirklichung über die Natur Mayas sprechen können. Sowohl die Männer wie als die Frauen. Die haben unglaubliche Verwirklichung. Und manchmal kommt es hoch. Ich habe gestern mit einem Haushälter gesprochen. Ich habe gedacht, das ist eine selbstverwirklichte Seele. So verwirklicht war er plötzlich geworden. Doch es gibt eine intelligentere Methode zu lernen. Und das, oder sagen wir mal, eine schnellere Methode zu lernen. Und das ist dadurch, dass man hört. Wenn man hört, dann kann man sich viele Dinge ersparen. Wenn wir zum Beispiel über Ajamils Leben hören, wie es ihm erging im Leben, dann geht es sehr gut. Nun auch, ich möchte jetzt nicht einen Frontalangriff gegen den Grihastha-Ashram machen, kann man sich auch gar nicht heutzutage mehr leisten, sonst ist man nicht gerne gesehen mehr. Worum es mir geht, ist zu sprechen von Maya im Grihastha-Ashram. Es ist besser, wenn man ein Brahmachari ist, dass man in den Grihastha-Ashram eintritt und da ein spirituelles Grihastha-Leben führt. Das ist weitaus besser, als sich sozusagen im Herzen ein weißer Brahmachari zu sein, nicht der erblasst ist, wo die ganzen Pigmente rausgegangen sind aus seinem Leben. Oh, Hare Krishna, 8:30, das ist sehr früh. So, es ist besser zu hören. Wir sprechen gerade, wie Maya angreift, Kameshwara. Sehr existenzielle Diskussion heute Morgen. Oh, warum bist du so früh heute Morgen? 8:30. Viel zu früh. So. Nun, ob man nun ein Grihastha-Leben führt oder ein Brahmachari-Leben, in jedem Fall kann nur ein Ich Krishna helfen. Unser Geist im Kali-Yuga ist so gestört, dass wenn Krishna ihn nicht nimmt und einfach von der Verlockung durch Sinnesobjekte wegbringt, dann ist es sehr, sehr schwierig, entweder als Brahmachari oder als Grihastha substanziellen Fortschritt zu machen. Allerdings, wenn wir sagen, nur Krishna kann helfen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht von uns aus bemühen sollen. In der Bhagavad Gita finden wir, wie Sri Krishna Unterweisung gibt zu Arjuna. Er sagt, dieser Krieg ist eigentlich schon gekämpft worden. Er sagt sozusagen, der Krieg ist schon fertig von Kurukshetra. Aber trotzdem, aber er sagt nicht zu Arjuna, setz dich jetzt hin auf eine gemütliche Bank vor deinem Hause und schau in die Sonne, sondern er sagt, du kannst ein Instrument werden. Krishna wollte also von Arjuna, dass er sich bemüht und seine guten Absichten zeigt. So, jeder von uns kann von Krishna zurückgebracht werden in die spirituelle Welt und erleuchtet werden. Aber trotzdem will Krishna sehen, dass wir unsere guten Absichten zeigen. Er sagt, meine göttliche Energie, diese Maya-Kraft ist sehr schwierig zu überwinden. Aber wenn man sich mir hingibt, geht es. Man kann es machen. So, ich möchte jetzt darüber sprechen, was passiert oder was man machen kann, wenn Maya durch die Sinne und den Geist das Herz angegriffen hat. Zunächst einmal, wir sollten verstehen, dass wir, wenn wir aufgrund der Impulse von Maya handeln, doch niemals zufriedengestellt werden können. Das Feuer Mayas brennt, aber ganz gleich, was wir hineintun, es wird wilder brennen, mehr auflodern und mehr Brennstoff verlangen. Deswegen ist es von vornherein unklug, auf Mayas Angebote einzugehen, denn man wird sie niemals beruhigen können. Sie wird mehr und mehr haben wollen. Wir sollten also, wenn Maya ihren ersten Ruf macht, gleich sehr aufpassen. Wenn Maya an der Tür klingelt und wir werden angezogen, wir fühlen, dass spirituelle Energie nicht mehr vorhanden ist, sollten wir sofort uns beruhigen. Wir sollten erkennen, dass wir in Versuchung geführt worden sind, und wir sollten darüber meditieren, wie wir herauskommen aus der Versuchung. Es ist gut, wenn man Maya im Gemüt hat, einem Gottgeweihten anvertraut und mit ihm darüber spricht. Denn wenn Maya aus der Anonymität herausgekommen ist, wenn wir nicht mehr Maya alleine in unserem Herzen tragen, sondern mit anderen Devotees darüber sprechen, hat Maya schon ungefähr 50% ihrer Kraft verloren, denn eigentlich wissen wir es ja besser. Wenn wir aber nicht sprechen, wenn wir materielle Wünsche haben, dann kann es sein, dass wir Maya weiter im Herzen kultivieren und sie dann stärker wird, weil sie ein bisschen von unserem Herzblut nimmt, nämlich unsere Entschlossenheit, Krishna zu dienen. Wir sollten uns fragen, warum reagiere ich auf diese Versuchung Maya so stark? Ist vielleicht irgendetwas nicht ganz bei mir im Klaren? Bin ich vielleicht bekümmert? Bin ich nicht richtig beschäftigt in meinem Dienst? Gibt es nicht genug Prasadam für mich? Wir sollten darüber dann nachdenken, warum wir so schwach sind. Meistens liegt das daran, dass wir nicht richtig beschäftigt sind oder dass wir nicht genügend an Krishna denken. Daran denkt sie immer. Dann, wenn wir stark unter Maya leiden, sollten wir uns sofort beschäftigen. Den Boden aufmoppen, die Wände waschen, Fenster putzen, mit einem intensiven Kirtan beginnen im Tempel. Auf diese Weise wird ein bestimmtes Muster in unserem Geist zerbrochen, nämlich dieses Muster, unintelligent genießen zu wollen. Das ist ein bestimmtes Muster, was da ist. Das hat bestimmte Chematas. So, wenn man sich beschäftigt, kann man das brechen. Das ist übrigens diesen Tipp, den braucht ihr nicht vom Krishna-Bewusstsein an. Das ist also das ABC der Psychologie, was ich da eben gesagt habe. So. Viertens, wenn wir dann zu dieser Zeit chanten, sollten wir nicht mechanisch chanten. Wir sollten, wenn wir spüren, dass wir schwach geworden sind, so gleich anfangen, ernsthaft beim heiligen Namen Zuflucht zu suchen. Denn kann ein Fall, der sich anbahnt in unserem Herzen, ein feinstofflicher Fall und dann ein grobstofflicher Fall, durchaus aufgehalten werden. Das ist nicht schwierig. Nun möchte ich noch kurz sagen, wie kommt es, dass wir so selten sofort reagieren, wenn Maya ihre erste Klingelsignal macht? Wir haben ja eigentlich ein ganzes Leben immer auf das Klingeln Maya gehört. Ja, ja, ich komme sofort, keine Angst. Ich lasse alles stehen und liegen. Ich komme sogar, ich stehe zwar gerade unter der Dusche, aber ich komme raus. Lass mich nur noch das Handtuch finden. Ach, das Handtuch ist nicht da. Ich komme auch so. Nicht? So haben wir auf Mayas Klingeln reagiert bisher als bedingte Seele. Unser Geist ist geflogen zu Maya. Nun, jemand, der immer wieder in Maya kommt, muss daran arbeiten, dass er ein wenig mehr Tiefe gewinnt in seinem hingebungsvollen Leben. Eine philosophische Betrachtungsweise muss er sich zu eigen machen. Sehr oft, das muss ich hier sagen, als einer, der schon ja vielleicht 15 Jahre Vorträge in den Tempeln unserer Bewegung hält, sehr oft registriere ich, dass Vorlesungen immer nur so eine Art ja, intellektuelle Stunde ist, wo man sich mal kurz anstrengt, wenn man nicht einfach in seiner Aufmerksamkeit sich von vornherein aushakt und einfach eigene Kurse nimmt, während man die Vorlesung macht und an was anderes denkt. Das kommt auch sehr oft vor in unseren Tempeln. Aber meistens ist es, oder sehr oft sind die Vodis einfach, hören das sich an, und der Vortragsgebende versucht immer wieder das Neue auszudrücken, das spirituelle Thema, Beispiele zu geben. Und wenn man aber dann die Vodis mal fragt, worüber wurde heute gesprochen, ist es nur, meistens können sie sich nur an diese Dinge erinnern, die so ganz sensational mit einer neuen Geschichte oder mit einer großen Gestikulierung oder mit einem riesen Lacher vorbereitet worden sind. Man kann das als Lecture geben, da weiß man, wie man einen Lacher vorbereitet, und dann liegt der ganze Tempel auf dem Boden und dann sprechen die darüber. Aber sehr selten tun wir darüber reflektieren, dass eigentlich diese Vorlesungen dazu da sind, uns zu helfen, an Krishna zu denken und an spirituelle Thema zu denken. Es ist sehr selten actually da. Man könnte da, glaube ich, mal eine interessante Statistik anfertigen und mal sehen, man würde zu erschreckenden Ergebnissen kommen in dieser Hinsicht. So. Ein Mangel an Tiefe ist nicht hilfreich, wenn man sich vor Mayas Angriffen zurück beschützen will. Sehr oft ist es auch so, dass wir als Devotees anfangen, mechanisch zu handeln und uns keinerlei Gedanken darüber machen und in unseren Handeln sehr oft begrenzt bleiben auf das Handeln innerhalb der Erscheinungsweise, Weisen, die wir haben. Es kann sein, dass jemand ein ganzes Leben in der Erscheinungsweise der Leidenschaft herumleidet. Das ist möglich. So, wenn man merkt, wie man also irritiert wird durch materielle Wünsche, ist es wichtig, sofort Action zu machen. Also sofort eine Take Action, wie sagt man, zu handeln, um dem etwas entgegenzusetzen. Das ist sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist, warum die bedingte Seele nicht stoppt, wenn Maya angreift, ist einfach, dass sie nicht alarmiert wird. Sie denkt, das ist normal. Das hat man ja im materiellen Leben so gehabt. Man hat immer auf Mayas Impulse hin gehandelt. Das war der normale Gang der Dinge. Im spirituellen Leben ist es manchmal so, dass der Devotee nicht genug alarmiert ist, wenn das Feuer ausbricht. Es ist ja seit vielen Millionen Jahren immer wieder ausgebrochen. Er wird nicht alarmiert. Das ist doch ganz normal. Das ist das Normalste von der Welt. Wie gestern habe ich gepredigt zu jemandem, der sagte plötzlich, ja, was habt ihr denn immer gegen den Körper? Der ist doch da. Und dass da Wünsche auftreten, das wäre doch schlecht, wenn es nicht passiert. Das wäre doch total unnormal, wenn das nicht passiert. Versteht ihr? Aus der Sicht des Karmis so argumentiert. Der ist ja gar nicht intakt, wenn das nicht passiert. Da fehlt ja was, der muss zum Psychologen. Seht mal, das ist materielles Leben. So, viele Devotees sind nicht alarmiert, wenn das erste Klingeln kommt. Schlaf doch ein bisschen länger. Oder schau doch jetzt mal ein bisschen genauer, wie die Mataji aussieht. Das ist doch durchaus interessant. Wozu bist du denn schließlich in der Gemeinschaft, um mit netten Leuten Gemeinschaft zu haben, oder? Und so weiter und so fort. Wir sind nicht genügend alarmiert und tun dann nichts. Ein dritter Punkt, weshalb wir nicht beim ersten Klingeln schon sagen, also durch die Sprecherlage, sorry, niemand ist zu Hause, kein Interesse an den Verkaufsgütern, was Sie haben, Frau Meier, niemand ist hier, auf Wiedersehen, gehen Sie doch die Tür nebenan, da wohnt Herr Raff auf. nicht? Ein Klingel, Sie haben sich versehen in der Klingeltür, klingeln Sie woanders. Ein Punkt ist sehr oft, dass man nicht genügend Wissen hat. Zum Beispiel Arjuna fiel auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra in Maya. Er wollte nichts mehr tun. Er sagte, sorry, ich werde ein Bettelmönch, ich change. So, es war kurz, bevor er etwas Fatales getan hatte. Aber zu dem Zeitpunkt war Krishna da und erleuchtete ihn in transzendentalen Wissen. Und am Ende der von Krishnas Ausführung sagte Krishna, mein lieber, sagte Krishna zu Arjuna, mein lieber Arjuna, was wirst du jetzt machen? Deswegen sollte jeden Tag, wenn du beschäftigt bist, und er sagte, ich habe mir einfach vorgenommen, jeden Tag ein Kapitel in der Bhagavad Gita. Aber ich lese ein Kapitel. Wer in der Bhagavad Gita liest, regelmäßig wird gegen Maya wirkungsvolle Hilfen haben. Das ist möglich. Sehr oft ist es so, wenn jemand den ersten Ruf Mayas kriegt, dann weiß er nicht, das mit einer ganz kurzen Handlung sehr viel ihn verlassen kann. Es ist genauso wie jemand, der dir einen Giftbecher reicht. Man denkt manchmal, Mensch, tja, also actually, das denkt ein normaler Mensch nicht, aber es gibt Leute, die denken, well, ja, es geht ja relativ kurz, ich meine, ich kipp das mal runter und dann brauche ich nicht meine Schulden zu bezahlen und die Briefe nicht zu beantworten und auch nicht zur Bundeswehr zu gehen. So, mach jemand denken, das geht ja relativ kurz. Also durch diese kurze Tätigkeit, dieses Schnipp-Di-Wipp, ist das Leben ein für alle Mal ruiniert. Man hat sich die Chance genommen der menschlichen Lebensform. So ist es auch mit Maya. Wenn man auf das Rufen Mayas nicht wenn man darauf reagiert, kann man sich sehr, sehr viel nehmen von seinem spirituellen Leben. Besonders wenn man zu Fall kommt. Da geht sehr viel verloren. So, darüber muss man mal nachdenken. Nun, nehmen wir an, Maya hat dich gerufen. Arthur, du bist gemeint. Was machst du da in diesem Safran? Heuchlergewand. Komm. Nicht? Man soll keine Angst haben. König Kulashika sagt, mein lieber, liebes Gott, du kennst nicht die Kraft von Krishna, der in meinem Herzen ist. Shiva hat dich schon einmal zu Schutt und Asche gebrannt durch seinen Blick, als du ihn versucht hast zu verlocken. Aber weißt du nicht, dass Krishna über Shiva steht? Und dass er den gefährlichen Sharinga-Bogen hat? So, wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Maya uns gerufen hat. Wir sollen Zuflucht suchen bei Krishna. Wer Krishna in seinem Herzen hat, kann nicht von Maya gezogen werden. Wir sind alle zum Beispiel aus Mayas Gewalt gekommen. Warum? Weil wir irgendwann einmal Krishna in unserem Herzen gekriegt haben. Ist es nicht so? Wir haben gehört, Hare Krishna, Jai Prabhupada, Bhagavad Gita, Prasadam, Japa, Devotees, Antikarma-Medizin. Wir haben diese Dinge gehört und haben dann gesagt, das ist was für mich. Jetzt werde ich ein Devotee. Und als wir das dann getan haben, sind alle Hindernisse weggegangen. Unsere ganze Problematik kann aufgelöst werden durch eine einzige Tätigkeit. Wir müssen Krishna in unser Herz einladen. Und wenn Maya klingelt, was sie oft tut, nicht? Einfach sagen, keiner zu Hause im Augenblick, sorry, next door, nächste Tür, da wohnt ein Kami, geh da bitte hin. Nicht? Wer sich verwickeln will in materielle Tätigkeiten, ich will es einfach nicht. Ich will es einfach nicht. Nun, ein wichtiger Punkt für Devotees ist, du musst ein reiner Gottgeweihter werden und du musst die Vollkommenheit durch hingebungsvolles Dienen erlangen. Oh, und das muss getan werden ohne Abweichung. Was ist diese Abweichung? Die Abweichung ist, dass wir manchmal inkliniert sind, ein Devoti zu werden, aber trotzdem noch materiellen Gewinn zu haben oder materiellen Nutzen zu haben. Wir müssen also reine Devotis werden, ohne abzuweichen. Das ist auch Prabhupada. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht, diese Vorlesung über Krishna, den Vertreiber von Maya, zu hören. Das lasse ich nochmal. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Parashaya Prabhu. Ja, ich lass mich gehen zu Krishna. Warum nur immer in eine Richtung gehen? Ist doch langweilig. Lass uns auf Krishna zugehen. Meistens die Leute, die sagen, lass dich doch mal gehen, entspann doch mal. Das sind so scheinbar Liberale. Nicht? Die sagen, die meinen damit immer was ganz Bestimmtes, was ganz Einseitiges. Einfach nur in eine Richtung. Du sagst, ich lasse mich mal so richtig, wie sagt Jayadev, kann dir das richtig formulieren in die lockere Sprache von heute. Ich lasse mich einfach mal ausklinken in Krishna, nicht? Das könnte man sagen, nicht? Ich lasse mich mal einfach entgleisen in Krishna. Mal eine andere Richtung. Ich würde diese Leute, die es mit dem, den kannst du denn mit viel Philosophie kommen, aber es ist ihnen viel zu kompliziert, weil sie haben schon eine Philosophie, die Schweinephilosophie meistens, nicht? Das ist ein bisschen, sagen wir lieber, lateinisches Wort, die Piccolos-Philosophie. Piccolos, heißt es überhaupt Piccolos, Schwein? Heißt was? Klein, also Piccolos, ja. Irgendwie muss man mal rausfinden. Porky. Porky. Porco, die Porco-Philosophie ist das. Dann haben wir es ein bisschen dezenter. Also ich möchte, dass wir, das ist jetzt ein Predigergespräch. Wenn Leute auf uns zugehen, müssen wir sehen, wo ihre Ebene ist und von dieser Ebene aus predigen und sie erheben. Das heißt aber nicht, dass wir auf ihre Ebene herunterkommen. Gestern war ich beim Freundestreffen und hörte durch die Tür eine Bhaktin predigen. Boah, das war das Schlimmste, was ich... Ja, Sachinandan Swami ist ein Hamburger. So fing das an. Da habe ich gedacht, wirklich? Und dann gingen da die unglaublichsten Sachen. Also, wer immer das war, bitte, die Bhaktin wird es wissen, die es war, bitte geh zu die Devotees und lass dich mal unterrichten, wie man predigt. Das war also gestern der Höhepunkt, was ich gehört habe an Unstimmigkeiten in unserer Philosophie. Das werde ich noch 20 Jahre erinnern, dieses, was ich gestern gehört habe. So far out. Also so, das bedeutet es nicht, total auf die weltliche Ebene kommen und so weiter und so fort. Sondern man muss den Leuten begegnen, wo sie sind, sonst redet man an ihnen vorbei. Sonst redet man einfach an ihnen vorbei. Ich würde einfach mal sagen, wenn die sagen, lass dich doch mal gehen. Ja, es gibt spirituelle Dinge, die man da tun kann, wo man sich wirklich ein bisschen ausruhen kann. Man kann zum Beispiel einfach mal für 2 Stunden nichts anderes tun. Nichts anderes, außer Hare Krishna chanten. Also richtig sich so fallen lassen ins Chanten. Oder Prasadam essen. Beim Sonntagsfest. Sich mal so richtig so gehen lassen. Wir müssen diesen Leuten zeigen, dass Krishna-Bewusstsein Genuss bedeutet. Das war einmal, war das so, da waren wir in Freiburg predigen und da kam eine richtige Maya-Devi, aber so richtig so. Und die hat es auf Tribhanga abgesehen, der war noch der Künstler damals, da war noch so ein Grad abgeschäft und da hatte ich ihn mitgenommen, komm mal mit aus Heidelberg, dann erinnerst du dich nicht immer an deine alten Tätigkeiten, komm mal mit nach Freiburg. Und dann setzte sich diese Maya-Devi neben ihn hin. Also wirklich eine sehr intensive Maya Devi war das. Was ist denn so verkehrt an Sexualität? Und dann setzte sie sich ein bisschen näher. Meinst du denn, das hat nichts mit Liebe zu tun? Hm? Und Trivanga ging so, ich hatte das aus dem Augenwinkel, ich war aufzugange mit jemandem, so beobachtet. Und Trivanga ging so, schließlich sagte er, Satchinanda, kannst du nicht mal kommen, die hat hier eine Frage. Und dann bin ich sofort, habe ich, Entschuldigung, habe ich zu meinem gesagt, ich muss mal kurz, da ist eine, ich muss mal kurz dahin, nicht? Und dann habe ich mich gleich da zwischengesetzt und intensiv geguckt. Und dann war da ein Gespräch. Und ich habe, der hat dann wirklich argumentiert, wie es halt der Maya Devi tut. Wieso? Man braucht es ja nicht zu übertreiben. Aber es ist doch ganz natürlich. Wozu haben wir denn die Organe? Hm? Meinst du, Gott ist so ein Idiot, der hat was überflüssig geschaffen? Wozu gibt es denn diese Gefühle? Ich frage dich, wozu gibt es diese Gefühle? Antworte! Nee, war ja intensiv. Und dann habe ich gesagt, völlig richtig. Wir brauchen Ekstase. Das suchen wir. Aber doch nicht in einem Wasserloch. Nicht? Das ist doch zu begrenzt. Wir brauchen See, um zu schwimmen. Ich brauche einen See, um zu schwimmen. Ich kann es nicht in einer Pfütze tun, habe ich gesagt. Und dann ging es über spirituelles Leben. Und dann stand sie zum Schluss richtig doof da. Sie hatte nämlich versucht, sozusagen die Bodhis als begrenzt, eingeschränkt, Kasten, Brille und Pickel auf dem Gesicht so darzustellen. Nicht? Und dann muss man genau das auf diese Ebene kommen, Mensch, wie eingeschränkt du doch bist. Kommst du dir nicht ein bisschen emotional, ein bisschen, stimmt das da bei dir alles? Nicht? So muss man dann zurückgehen. Nicht? Sonst werden die nicht ruhig, sonst werden die nicht zufrieden. Ja, da kann man. Es geht ja gegen Maya, nicht? Da kann man ein bisschen. Aber du musst sehr ruhig sein und einfach wie so ein flotter Liberaler erscheinen, denn kann keiner was sagen. Komm, Mohan. Ja, das heißt, dass man ein Thema gut reflektiert. Deswegen hat Astarata Prabhu seinen Schülern Aufsätze gegeben über bestimmte Themen. Und dass man darüber nachdenkt, über diese Dinge. Wie zum Beispiel, was bedeutet Barmherzigkeit der Devotees? Was bedeutet das? Dass man richtig da reingeht. Denn wenn man schreibt, in dem Augenblick, wo man schreibt, ist man gezwungen, sich mit einer Sache tief auseinanderzusetzen. Das kommt nicht so automatisch, sondern man muss wirklich das durchreflektiert haben, was man schreibt. Wenn man richtig schreiben will, aus der Verwirklichung, aus der Erkenntnis heraus. Und sehr oft ist es auch so, dass wenn man schreibt, dann wird sich diese Erkenntnis sammeln in einem. Das ist eine Möglichkeit, um in die Tiefe zu gehen. Es gibt andere Möglichkeiten. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn man chantet, dann kommt es drüber. Prabhupada spricht hier rüber, ach, diese Büchlein sind so gut, da ist die starken Gefühle der Trennung von Krishna zu entwickeln. Das ist die Lehre von Lord Chaitanya und seiner Schülernachfolge der Goswamis. Wenn wir nicht in Kontakt mit Krishna sind, können wir mit ihm Gemeinschaft haben durch Trennungsgefühle. hingebungsvoller Dienst zu Krishna in den Gefühlen der Trennung erhebt einen Gottgeweihten zur höchsten Perfektion. Wir müssen einfach sehen, hier sind wir und Krishna ist so weit weg, dann werden wir sofort tiefer werden. Und dann könnte man jetzt sagen, beim Chant, beim Dienst und so weiter und so fort, muss sich das natürlich widerspiegeln. Das ist sehr nice, diese Sache mit den Aufsätzen. Also, ihr könnt sehen, Srila Prabhu macht sich sehr tiefe Gedanken, um seine Schüler zu führen. Das ist sehr, sehr nice, zu sehen. Wir sollten Aufsätze schreiben. So oder so. Man kann zum Beispiel, ich schreibe Aufsätze immer in meinem, jetzt gerade bin ich mit Enthusiasmus zugange. Das ist ein Thema. Wenn ich in Heidelberg bin, werde ich in den Computer gehen und alles rausholen über Enthusiasmus. Es gibt und Inspiration, diese beiden Themen. Es gibt so ein neues Programm, da kann man das machen. Werdet ihr schon hören, neue Dinge über Enthusiasmus. Nitai Golachand.
Wenn sie selbst den Geschmack nicht haben.
Ja.
Also meine Frage ist dann, dass man dann sich mal fanatisch oder einfach wie trocken wie der andere, sollte man gar nicht predigen?
Predigen meinst du? Ob man gar nicht predigen sollte, wenn man keinen höheren Geschmack hat? Weil man wird besser predigen, wenn man einen höheren Geschmack hat, auf alle Fälle. Ein Prediger sollte in jedem Fall sich nach dem besseren Geschmack, um den besseren Geschmack bemühen. Der Prediger sollte zuerst zu sich selber predigen. Das ist wichtig. Wenn er nicht zu sich predigt, dann wird sein Predigen nicht so viel bewerkstelligen. Predigen ist keine leidenschaftliche Bemühung, oder sagen wir die Bemühung von Menschen, die gut etwas auswendig lernen können. Es wird eigentlich bei den Leuten etwas bewirken, wenn diejenigen werden etwas verwirklichen, also bewirken, die etwas verwirklicht haben. Auch wenn sie nur einen ganz einfachen Punkt machen. Srila Prabhupada sagte das einmal, dass man nach seiner Verwirklichung predigen sollte, weil das Predigen ist eine subtile Angelegenheit. Man kann nur einen Durchbruch erzielen bei jemandem, tatsächlich mit Themen, die man verwirklicht hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir, ich meine, wir können schon, sieh mal, da gibt es zwei Arten, da gibt es eine Möglichkeit, die Philosophie zu präsentieren oder präsentieren das ist eine Möglichkeit, aber durch dieses neutrale Präsentieren von Philosophie kann man nicht predigen. Das geht nicht. An Universitäten zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wird manchmal die Philosophie des Shankya richtig Philosophie, richtig präsentiert. Aber es bewirkt nichts in dem anderen. In den Leuten. So viele kamen und haben die Bhagavad Gita gesprochen. Aber zeig mir einen Gottgeweihten. Erst als Prabhupada gepredigt hat, da kamen Menschen und haben sich Krishna hingegeben. Weil Srila Prabhupada Krishna bewusst war. Krishna verwirklicht hatte. Ganz junge Devotees, dem wird deswegen empfohlen, auf Sangitan zu gehen, wo sie Verwirklichung machen können. Sehr gute Verwirklichung. Und später können sie dann predigen. Allerdings wird auch einiges bewerkstelligt, einfach indem man, wie soll ich mich ausdrücken, wenn man einfach die Philosophie gut beherrscht und sie einfach so weitergibt, wie sie ist. Da ist man halt ein Briefträger, der nicht viel verwirklicht hat von dem Brief, den er trägt, aber er verändert ihn wenigstens nicht. Er kommt von jemand anderem, der Brief. Ich weiß es sehr genau, das ist eine sehr subtile Angelegenheit. Sehr subtile Angelegenheit. Wenn man verwirklicht hat, kann man ein bisschen freihändiger predigen. Wenn man nicht verwirklicht hat, sollte man sehr, sehr, sehr genau an den Schriften bleiben. Ganz genau. Also das sollte nicht verändert werden in keinster Weise. Man sollte nicht denken, ich freihändigere jetzt ein bisschen herum. Gut, Kunja Bihari.
Hast du den Punkt gebracht, dass man, wenn man mal angegriffen wird, dass man zu Gott geweiht und darüber erzählen muss? Aber der andere Punkt ist wieder, dass, also man soll nicht zu vertraulich sein, weil dann hat derjenige die Worte, die man...
Wer sagt das?
Dass also das ist vorher mal das, Vertraulichkeit für zum Ringkämpfen, wenn man halt mal so...
Ja, wenn man auf der Matte... Ach so, ja, wenn man... Ja, ach, jetzt verstehe ich, ja. Man kann mit Gottbrüdern sprechen. Und man braucht ja nicht zu sagen, ich denke also jetzt ständig an und dann kommt es. Sondern man sagt einfach, ich fühle mich ein bisschen schwach, was kannst du mir raten? Und man wird ja seine Devotee-Freunde hoffentlich haben, wo man sagen kann, vielfach, ich weiß das im Augenblick, manche Devotees denken, gerüttelt durch die Ereignisse der letzten Wochen, ja, Vorsicht, wem ich was erzähle und so weiter. Das ist unglücklich, dass manchmal in der Gemeinschaft von Devotees es auf diese Art und Weise rüttelt, sicherlich. Aber wenn wir es lernen, mit Devotees auf spiritueller Ebene Gemeinschaft zu haben, dann werden wir sehr glücklich und sehr zufrieden sein. Wir müssen natürlich zu den betreffenden Devotees gehen. Und wenn wir das Gefühl haben, es gibt sie nicht in unserem Tempel, dann schreibt man Briefe an einen anderen Devotee in einem anderen Tempel oder hat mit dem Kontakt. Aber es gibt sie immer im Tempel. Bhakti Devi. Es heißt, wenn man mit Vergehen chantet, entwickelt man auch materielle Wünsche. Kommen auch materielle Wünsche. Wohin kann das führen? Runterfällt, ja. Ja. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass Devotees, die schlecht zum Beispiel über andere Devotees sprechen, kriegen es immer dicke zurück. Oh. Immer. Oder die im Geiste vergehen machen gegen die Devotees. Die kriegen es immer zurück. Das ist irgendwie so ein Gesetz. Wenn ihr ein ruhiges Leben führen wollt im Krishna-Bewusstsein, redet nie schlecht über die Devotees. Denkt auch möglichst nicht schlecht über die Devotees. Sonst, es kommt einfach zurück. Das können euch die älteren Devotees, können euch da ein Lied drüber singen. Weil es Krishna nicht toleriert. Mehr kann ich, glaube ich, nicht darüber sagen. Es ist einfach, man wundert sich immer. Das ist ein absolutes Gesetz. Es ist fast so wie dieses Gravitationsgesetz. Uwe. Im Kali Yuga, das muss ich dazu sagen, es ist nicht so heavy, wenn man in Gedanken Offense macht, Vergehen macht, aber wenn man an diesem Vergehen festhält, dann kann daraus was Schwieriges werden. Nicht? Man muss einfach in Gedanken, darf man nicht Offense machen. Ja, einfach wissen, ja, ich mache diese Person jetzt nicht so verstehen und mache auch einen anderen Standpunkt haben, aber ich werde jetzt daraus nicht plötzlich ein Gebäude der Missgunst errichten. Nicht? Ja? Ja. Dann kommt die Verwirklichung. I think you understand English also very good, isn't it? We have seen many times that knowledge makes one a little proud. One thinks one is better than the others because one knows more verses or more more this and more that. And then it is stated, pride cometh before the fall. This old English. That means pride comes before the fall. So, of course, it is good to know much, but it is also important to stay humble. Now, you asked, what is more important, realized or theoretical knowledge? And the answer is, of course, realized knowledge. And I think you understand that. So, how to obtain realized knowledge? There is only one way. You have to apply the knowledge, and then you will make your experiences with it. And then you have realized it. For instance, if you are not so humble, then try to act at least humble, and then by this activity of humbleness, you will make some realization. You will experience something in your life, and then you know. Just like when you have a cooking recipe, if you follow the instructions of the recipe, something will come out in the kitchen. And then you know, wow, this tastes so good. For instance, I never believed if you put strawberries in halwa that it would be very good. But then I did it one time. And milk. Instead of water, one can use milk. That is also very creative. And then it becomes very good. Then you have some realized knowledge about strawberry halwa. Milk, lemons, little honey. Many things. Many speculations. Ratida.
Vielleicht eine kleine Frage. Wenn ihr auf Traveling Sound getan sind, jetzt in den letzten Monaten waren wir draußen, haben wir festgestellt, dass wir es weniger mit Mario kämpfen mussten, wenn wir auf Traveling Sound getan waren, dass wenn wir dann in den Tempel kamen. Also ich verstehe es, dass nicht so, dass es nicht umgekehrt ist. Also das Tempel kam zum Teil
auf. Auf Sankirtan ist es wichtig, ideale Umstände für den Service zu finden. Und wenn diese idealen Umstände nicht gegeben sind, dann ist es für den, der diesen Service ausführt, nicht so einfach, sich auf den Service zu konzentrieren. Als Folge darauf wird er abgelenkt und lässt sich dann leiten in ja, verschiedene Situationen hinein oder Bedingungen hinein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Sankirtan-Devotees ideale Umstände finden, wenn sie das muss arrangiert werden mit den Verantwortlichen. Auf Sankirtan ist es, im Sankirtan-Auto ist es die beste, es ist die Erfahrung, die beste Umstellung, weil da nichts ablenkt. Es geht nicht darum, dass, sagen wir mal, man kann sagen, ja, aber es ist doch gar nicht das gar nichts Materielles, was uns ablenkt. Wir sind wegen dem Morgenprogramm was abgelenkt, weil es so lange dauert. Es ist aber doch Krishna, der uns abgelenkt hat. Aber hier geht es darum, im Service zu Krishna, wo alles, was einen davon ablenkt, eben als, wie soll ich mich ausdrücken, nicht förderlich in diesem Sinne ist. Deswegen haben Sankirtan Devotees ihr eigenes Morgenprogramm sehr oft. Nur wenn sie im Tempel sind, ist es nicht, ist es normalerweise ratsam, soweit ich das gehört habe, das Morning-Programm zu beachten. Aber vielleicht muss da oder sollte darüber mal diskutiert werden, wenn Rohini Sutaprabhu das nächste Mal hierher kommt. Er hat vielfache Erfahrungen in dieser Beziehung und kann uns sicherlich wertvolle Unterweisungen in diesem Zusammenhang geben für die Berliner Sankirtan Devotees. Maha Prasad. I must tell you very honestly, I read about these benedictions, but I do not remember them without having the book. You can find it in a little book like this called Gita Mahatmya, written by, it's from the Padma Purana, and it is translated or written by Padma Lochana Prabhu. Maybe we have it in our library and you can find out there. Parashriya, heute ist ja wirklich eine Frage. Ist ja sehr schön, also es bringt so viel Spaß unter die Devotees zu diskutieren. Bitte Parashriya, was ist deine Frage? Ja, das einfach weitergibt.
Zum Beispiel von Prabhupads Büchern. Bringt man denn die Verwirklichung von Prabhupada zum Beispiel?
Wenn man ein reiner Leiter ist, ja. Wenn man sich zurücknimmt einfach und einfach weitergeht. Das ist eine Verwirklichung, die jeder hat, der einfach zum Beispiel ein Vers aus der Bhagavad Gita in einem Freundeskreis oder in einem Gespräch so spricht, wie es ist. Viele Leute sagen dann, oh ja. Jeder Prediger hat auch das schon mal erfahren, wenn er Fragen beantwortet, auch von Leuten, die sehr hochstehend sind in der Gesellschaft, also einen sehr großen, über einen großen Schatz an Wissen verfügen. Und man tut einfach die Dinge so sagen, wie man sie gehört hat vom Prabhupada. Dann finden die viele Menschen darin großartige Verwirklichungen. Die sagen dann, that's it. Genau so ist es. Ja, halten Sie. Ist es so, ja. Ich weiß, dass die Devotees, die sehr gerne essen, immer darüber sprechen, dass man weniger essen muss. Das habe ich, hat man schon erfahren. Aber es macht nichts, zu sich selber zu predigen. Ist gut. Jeden Morgen sollte man das machen und jeden Abend. Denn es heißt, dass man den Geist dadurch kontrolliert, dass man ihn mit einem Schuh und später dann mit einem Besenstiel traktiert, ist damit nichts anderes gemeint, als dass man zu ihm predigt und ihm konkrete Unterweisung gibt. Es ist nun jedoch nicht so, dass man, ja, wenn man eine Vorlesung gibt, das Predigen zu sich selber als Forum nehmen sollte. Ja, predige ruhig. Ich predige zum Beispiel zu dir, öfters zum Programm zu kommen. Das ist ein wichtiger Punkt, den du zu dir predigen könntest. So schön, wenn du da bist. Fühlt sich so, das ist so eine Bereicherung in der Atmosphäre, auch Bremer Rupa, so nice. Fühlt sofort einen Unterschied. Ja. Ja. Beides. Meistens, wenn man einen Service ausführt, der dann und da stellt man auch damit die Vaishnavas zufrieden, wenn man einen bestimmten. Meistens braucht man, um Fortschritt zu machen, immer die Barmherzigkeit der Vaishnavas. Gut. Chaitanya Chandra. Ja. Grundsätzlich ist es immer gut, also ist es immer gut, Angst vor Maya zu haben. Seht euch Lord Chaitanya an. Als demütiger Sannyasi ist er durch Südindien gereist und was hat er gesagt? Krishna, 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 Krishna. Nein, hat er auch gesagt. Ja. Rakshama, hat er gesagt. Krishna, Krishna, beschütze mich bitte. Und dann hat er gesagt, Pahimang, und erhalte mich. So, das ist die Grundeinstellung. Die muss immer da sein. Aber wenn jetzt Maya da ist, wenn du merkst, du bist in Maya, wenn ein Devotee merkt, er ist in Maya, sollte er nicht plötzlich verzweifeln. Er kann was machen. In dem Sinne braucht man keine Angst zu haben vor Maya. Wir können was machen. Maya ist nicht so stark wie Krishna. Verstehst du? Unvorstellbarer ist unvorstellbar gleichzeitig eins und doch verschieden. Also man muss das so machen. Zum Beispiel, wenn man sehr jung ist, sehr leidenschaftlich, kritisch und so weiter, dann muss man Zuflucht suchen bei Chaitanya Chandra, dem Mond von Lord Chaitanya. Und das ist die Predigermission. Man sollte Angst haben vor Maya. Aber man hat Möglichkeiten, da was zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass man ein Psychopath werden sollte, neurotisch in seinem Zimmer eingesperrt. So nicht. Gut, Parashreya bildet den Abschluss.
Der Rasya Muni, der hat ja 10.000 Schüler.
Ja. Ja.
Aber wenn der Spiritual Master jetzt so viele Schüler hat, wie zum Beispiel Gavasa, ist da auch so eine Art Erweiterung des Spiritual Meisters, also so ähnlich wie zum Beispiel Krishna sich erweitert im Rasa-Lila-Tanz oder so. Weil der Spiritual Meister hat ja mit jedem seinem Schüler eine individuelle Beziehung.
Es kommt darauf an, ob der Schüler diese Beziehung haben möchte. Wenn er sich das stark wünscht, dann wird er mit dem Spiritual Meister, auch wenn er viele Schüler hat, eine sehr persönliche Beziehung haben können. Ob es jetzt eine Erweiterung ist, du könntest sagen, in gewisser Form ja, denn der Spiritual Meister ist ja durch seine Vani gegenwärtig. Das geht zum Beispiel den ernsthaften Prabhupada-Schülern so, die selbst wenn sie wenig Kontakt gehabt haben mit Prabhupada, also durch Briefe und durch persönliche Besuche, doch das Gefühl haben, Prabhupada ist immer da. Wenn er zum Beispiel in der Guru Puja da sitzt und man singt das Guru Puja Lied, dann soll man meditieren. Was bedeutet das eigentlich jetzt exakt, Momento, was ich jetzt gerade singe? Nicht? Dann meditiert man zwischen den Zeilen ein bisschen. Shakshu Dana Diloje, du öffnest mir die Augen. Sind meine Augen ein bisschen geöffnet? Eigentlich doch, ja. Ich habe neulich etwas gelesen und das hat mir die Augen doch geöffnet, ja. Janme Prabhu Se, du bist mein Meister für Geburt. Huch, also so lange. Das ist sehr intensiv, diese Beziehung. Ich bin mir gar nicht drüber bewusst gewesen. Danke. Nibyo Gyan Rede und transzendentales Wissen gibst du mir in mein Herz. Oh, ich muss mehr lesen. Und so weiter und so fort. So kann der Schüler mit seinem spirituellen Meister eine Beziehung kultivieren. Und der spirituelle Meister wird in der Lage sein, diesen Wunsch zu beantworten. Kann nicht sagen, oh, mein spiritueller Meister, komm. Wenn man richtig will und sich qualifiziert, ist es da in der Vani. Fragt mal die Prabhupada-Schüler, die euch besuchen in Berlin. Fragt mal, was ist deine Beziehung zu Prabhupada? Es würde mich so interessieren, aus folgendem Grunde, weil Prabhupada ja so viele Schüler hatte. Wie siehst du das? Ist doch nice. Die werden froh sein, so eine gute Frage zu hören und begeistert darüber beantworten. Und dann kann man daraus Kraft schöpfen und das für seine eigene Situation anwenden. Gut. Srila Prabhupada ki jai.